SWR 2 Treffpunkt Klassik. Extra.
Mit Dagmar Munk. Gast im Studio ist heute unser frisch gekürtes SWR 2 New Talent, Robert Neumann. Guten Morgen.
Grüße Sie.
Sie sind Pianist, komponierender Pianist, 17 Jahre alt und werden in den nächsten 3 Jahren mit dem SWR verbunden sein. Wir begleiten Sie medial in SWR 2 und online und ermöglichen auch einige Konzerte. Und Sie werden auch mit dem SWR Sinfonieorchester konzertieren. Wie geht es Ihnen denn damit?
Nun ja, also zum einen ist es natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, die mir der Rundfunksender bietet, weil diese Förderung, zumal über mehrere Jahre, einfach unheimlich vielseitig ist. Und sie gibt mir die Möglichkeit, mich in verschiedenen Facetten zu zeigen. Eben wie Sie gerade sagten, zum Beispiel als Komponist, solistisch in den hauseigenen Konzertreihen, medial mit kurzen Clips, die gepostet werden und natürlich auch dann schlussendlich mit Orchester. Was insgesamt dann auch ein Bild von mir, hoffe ich zumindest, erstellen wird, womit ich mich dann auch identifizieren kann und was mir persönlich dann vielleicht im Nachhinein viel bedeuten wird.
So ein paar Clips kann man schon sehen. Sie waren in Kunst neulich und haben Ihr Einstandskonzert gegeben im September auf der Insel Mainau. Das konnte man vor 14 Tagen in SWR 2 auch hören. Und wäre schön, Sie da erstmal zu hören. Da spielen Sie die Brocken der Klavierliteratur, das ist die Wandererfantasie von Schubert, Beethoven Opus 110 und Visitenkarte für einen jeden Pianisten, die Etüden Opus 25. Und Sie haben sich ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir ausgesucht, sie zu hören, aber Sie haben sich die 5. Etüde ausgesucht in E-Moll. Sie sagen, das ist die beste.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie an dem Tag die beste war, dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Nicht einmal als Komposition, aber sie ist mir einfach unheimlich nah persönlich. Es ist praktisch meine Leibetüde, würde ich sagen, aus diesen 12. Sie ist unheimlich so an mich herangewachsen in den letzten Monaten und Jahren.
Die E-Moll-Etüde aus Opus 25 von Frédéric Chopin. Robert Neumann, Sie haben sie so im Konzert gespielt, auf der Mainau. Mhm. Da sind beide Elemente drin, dieses Katzenmäßige und ein bisschen so Panthermäßige, würde ich sagen. Und dann diese wunderbare Elegie und diese Melodie. Ist es für Sie auch der Kontrast, der Sie so fasziniert in dieser Etüde gerade?
Sicher, zum einen das und zum anderen einfach diese Bildhaftigkeit. Es ist unglaublich schillernde Musik. Gerade wenn ich diese 12 Etüden am Stück, ich habe sie jetzt immer wieder schon im Konzert gespielt, sind für mich wie 12 Bilder. Es ist im Prinzip Programmmusik, nur ohne Programm.
Und welche Bilder haben Sie, wenn Sie diese Etüde spielen?
Das sind verschiedene Bilder. Manchmal ist das Stereotyp, das man von einer Etüde hat, sehr passend. Zum Beispiel bei der 12., diese Wellen des Ozeans, diese titanische, diese ungebremste Naturgewalt.
Was ist bei der 5., bei dieser?
Bei der 5. ist es schwer zu sagen. Es hat einen exotischen Anklang, den es in kaum einer der anderen Etüden gibt. Etwas für Chopin Untypisches mit diesen, mit den vielen Halbtönen, mit den Vorschlägen. Das vielleicht auch ein bisschen in der 4. durchschimmert. Zum Beispiel in der 4. in der A-Moll-Etüde stelle ich mir ein Bild vor, an das ich mich natürlich nur annähere, damit es bloß nicht zu stelle ich mir eine Jazzband vor, eine Jazzgruppe. Also man hat dann den Bass, der boom, 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 der praktisch den Bass im Pizzicato spielt. Dann hat man das Klavier, das immer die Synkopen einwirft. Und dann irgendwann, so nach 10, 12 Takten, setzt dann eine gestopfte Trompete so ganz von Weitem ein. Natürlich kann man das nicht so umsetzen. Es gab diese Musikkultur zu Chopins Zeit nicht, aber es sind so kleine Lichtblicke, die wir durch unsere Brille, durch die Brille des 21. Jahrhunderts betrachten können. Und dann gibt es viele Verknüpfungen, auch wenn auch nur entfernte, zu anderen Musiken. Und das zu entdecken in jeder einzelnen Etüde, die jede auf ihre Weise anders gestrickt ist.
Ist es einmal entdeckt, bleibt es so oder entsteht jedes Mal was anderes?
Nicht unbedingt jedes Mal, aber es ist natürlich immer, es ist nur so eine Periodenfrage.
Also diese Etüde zum Beispiel finde ich eine sehr moderne Etüde. Also jetzt sicher. In der Musiksprache, da hört man schon Rachmaninow.
Mittelteil, das geht, mit Sicherheit.
Ja, aber auch in diesen Vorhalten und auch in diesem abgesetzten letzten Teil. Wir hören Sie jetzt mal von der anderen Seite, von der komponierenden Seite. Da haben Sie auch auf der Mainau eine Zugabe gegeben. Was ist das für ein Stück?
Hören wir vielleicht erst rein, dann kann man leichter darüber sprechen, nicht wahr?
Gut. Es ist tonal, es ist gut hörbar.
Ziemlich.
Da hört man auch, dass Prokofjew zu Besuch ist und ein bisschen Rachmaninow höre ich.
Sie Südamerika.
Sind so ein bisschen Südamerika, ja, da geht es rhythmisch irgendwie ab. Als 2012 mal ein kleiner Bericht über Sie im SWR-Fernsehen war, da haben Sie gesagt, ja, ich will Komponist werden. Hat sich das
geändert? Ziehen Sie das bitte nicht hinter mir her.
Also es geht beides zusammen.
Ja,
ich meine,
sicher,
die neue
sicher.
Generation der Pianisten
sicher, so,
komponiert
so unglaublich
ja auch.
Viel, genau, wie Sie sagen, so viele junge Pianisten springen jetzt aus dem Boden, aus dem Nichts, die spielen und schreiben. Und das ist mittlerweile nicht mehr so unüblich.
Sie haben geschrieben, seit Sie spielen auch, oder komponiert?
Ja, ich hab, auf jeden Fall. Es war mein Drang immer, mein Wille irgendwie selber auszudrücken. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Beethovens Partituren rumzukritzeln, noch meine Kommentare zu machen, aber einfach, ja, wenn andere was zu sagen haben, ah, ich bin hier, das war ganz früh so, ja, ich will auch was sagen. Naja, und daraus ist dann halt, also was ich anfangs gemacht habe, das kann man natürlich nicht komponieren nennen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt als Komponist bezeichnen würde, eher nicht. Aber so hat es seinen Lauf genommen, auf jeden Fall.
Ist es aus der Improvisation entstanden?
Entschieden, ja. Ja, ich schreibe auch überwiegend Klaviermusik oder Musik mit Anteilen von Klavier, also in der Kammermusik. Und die haptische Komponente spielt auf jeden Fall eine unheimlich große Rolle. Ich gehe an die meisten Sachen improvisatorisch ran, auch an harmonische Verläufe. Da ist
also es muss
wirklich,
auch in der Hand liegen für Sie?
Ja, die Klaviermusik natürlich, sie hat eine sehr beschränkte Zielgruppe und diese beschränkte Zielgruppe besteht aus meiner Wenigkeit, deswegen richte ich sie natürlich auch auf mich aus, denn ja, ich bin nicht der Einzige, der halt als zeitgenössischer Schreibender nicht die besten Karten hat, wenn es darum geht, Opfer zu finden, die eigenen Werke einstudieren.
Aber ist doch schon mal schön, dass Sie das so voranbringen können. Wir müssen ein bisschen über Ihre Biografie sprechen, auch wenn Sie erst 17 Jahre alt sind. Sie sind Student in Freiburg, studieren bei Elsa Kolodin und zwar schon sehr lange. Sie sind mit 11 dort in die Vorklasse schon gekommen und inzwischen ordentlicher Student. Ihre Eltern sind beide Musiker, das spielt eine Rolle. Ihre Mutter ist Pianistin, Ihr Vater ist Cellist. und spielt im SWR-Sinfonieorchester. Wie ist es mit Musikereltern aufzuwachsen? Waren die da irgendwie mal dahinter, dass sie ordentlich üben?
Also die waren jetzt nicht irgendwie mit Peitsche und Gewehr dahinter, aber auf jeden Fall haben sie mich da immer wieder, haben sie mir Anstöße gegeben. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich auf so einem Weg wäre wie jetzt, wenn ich nicht aus einem richtigen Musikerelternhaus stammte.
Es gäbe zwei Möglichkeiten, erstmal Cello oder Klavier. Wie kam es zum Klavier?
Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das jetzt sagen kann? Mhm. Ich meine,
so ein Cello steht nicht automatisch rum, aber ein Klavier steht natürlich immer automatisch rum.
Ja, vielleicht das zum einen. Und dann, ich glaube, mit vier Jahren haben wir das einfach probiert. Meine Mutter hat mich in den Klavierunterricht geschickt. Sie hat gleich gesagt, sie möchte mich nicht unterrichten. Sie hat mich abgegeben zu Monika Giorgemann an die Musikschule in Stuttgart. Und dort habe ich viele, viele Jahre verbracht erstmal. Das war der Einstieg.
Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Sie haben sowas von hochbegabt. Das hören Sie wahrscheinlich nicht besonders gern. Wie ist es denn, wenn man im Kopf eigentlich woanders ist als die Kinder und die Jugendlichen, die einem umgeben?
Ja, wissen Sie, dieses Hochbegabte, das ist jetzt auch schon so abgenutzt, einfach als Begriff. Jeder, der etwas überdurchschnittlich oder etwas sehr überdurchschnittliches wird gleich hochbegabt genannt und dann werden Rubriken aufgestellt, ja, in welchen Bereichen ist dieser junge Mensch hochbegabt. Ich finde es etwas, ja, es hat was Plakatives. Es ist so wie, hochbegabt ist mittlerweile ein Stempel wie der grüne Punkt. Das hat mittlerweile alles, was nicht voll verseucht ist, so ungefähr.
Sie meinen, das kann man gut wegwerfen, gelbe Tonne.
Ja.
Meine Frage war eher, wie haben Sie sich gefühlt in Ihrem Körper, mit Ihrem Geist, mit Ihrer Begabung in der Zeit?
Ich kannte es nicht anders. Und auch wenn ich jetzt noch manchmal übe, dann gibt es Momente, in denen ich in reine Mechanik abdrifte und dann im Kopf parallel andere Musik abläuft. In einem ganz anderen Charakter, in einem ganz anderen Tempo und in einer anderen Tonart und vielleicht aus einer anderen Epoche.
Vielleicht sind Sie nicht ausgelastet, vielleicht müssten Sie noch auf Orgel umsteigen, dann haben die Füße auch noch was zu tun.
Oder vielleicht müsste ich eine Pilotenausbildung starten.
Wir kommen nochmal zur Musik zurück. Ihr nächster Wunsch ist von Jean-Philippe Rameau, Rappel des Oiseaux, gespielt von Herrn Sokolov. Ist das einer Ihrer Vorbilder?
Vorbilder möchte ich nicht sagen, denn ich möchte ja niemanden imitieren. Ich möchte keine unausgereifte Kopie irgendjemandes sein. Aber Sokolov ist auf jeden Fall für mich ein führender Pianist. Sokolov, ich würde sagen, er ist ein Halbgott. Er hat wirklich eine spektakuläre Anschlagskultur, eine Risikolosigkeit natürlich auch, aber zugleich diesen Starrsinn, mit einer Qualität einfach, mit einer unbeschreiblichen Qualität einhergeht, ja, die ihresgleichen sucht.
Sie haben sich ein Stück ausgesucht aus dem Konzert, das er 2011 in Schwetzingen gespielt hat. Da waren Sie auch ein paar Jahre jünger. Und ja, Sie erinnern sich aber gut dran?
Ich war dabei und mich haben mehrere Sachen dort beeindruckt. Also neben dem Rappel des Oiseaux auch das H-Moll-Präludium von Bach in der Siloti-Bearbeitung. Das war für mich ein Lichtblick, absolut. Wenn ich es jetzt nochmal höre, wäre ich vielleicht nicht so begeistert. Aber damals hat es mich so vom Stuhl geworfen, dass ich habe dann auch wenig später angefangen, es bisweilen zu spielen. Dieser Tag, ein 4. Juni, das war schon etwas Besonderes. Das war ein Erlebnis für mich.
Dann hören wir jetzt Sokolov mit den Vögeln von Herrn Rameau. Thank you. mir ist diese Aufnahme so ein bisschen zu statisch. Ich komme natürlich aus der alten Musik.
Das verstehe ich absolut. Also gerade wenn man so aus der Brille der historischen Aufführungspraxis, dann ist es, glaube ich, auch nicht das Ziel von Sokolov, wirklich darzustellen, wie diese Musik in, was weiß ich, zu Rameaus Zeit in den 1730ern oder wann geklungen haben könnte. Ich glaube, es ist nicht sein Ziel. Er betreibt auf jeden Fall eine Art Selbstdarstellung, mit Sicherheit, die ich aber vorbehaltlos bereit bin, ihm zu verzeihen, weil sie einfach so eine Qualität mit sich bringt.
Was ist für Sie der Zauber an dieser Interpretation?
Der Zauber ist die Reinheit, die Souveränität und praktisch der stechende Klang. Es ist sowas Astrales, Helles, Blendendes, wie ein Nadelstich in jedem Ton.
Was ist, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Interpretation für Sie? Wie viel Freiheiten hat der Interpret?
Also in Barockmusik natürlich, die kommt aus der improvisatorischen Richtung. Barockmusik kann fantasierend klingen, und zwar um ein Vielfaches fantasierender, als es jetzt zum Beispiel bei Sokolov ist. Egal wie unschön und respektlos das klingt, ich glaube sogar richtige Verhaltensweise gegenüber Barockmusik wäre, da gibt es einen sehr wunderbaren, passenden Spruch von einem Professor an unserer Hochschule. Die richtige Verhaltensweise in Barockmusik ist, mit den Kompositionen das zu tun, was Hunde mit Bäumen tun.
Okay, erklären Sie das?
Naja, also man sollte seine Spuren, seine persönliche Note in der Musik hinterlassen, indem man mit ihr eben spielt, indem man die Freiheiten, die einem gegönnt sind, von Epoche wegen, einfach nutzt, einfach ausreizt.
Also das heißt, gefordert ist, wie auch ja bei Liszt später noch, nicht derjenige, der einfach diesen
Notentext
abgibt.
Gefordert ist Agogik, gefordert ist Emotion, gefordert ist kultivierte Verzierung, auf jeden Fall.
Ja, und auch ein bisschen freier Geist.
Und mit Agogik spielt natürlich Grigori Sokolov überhaupt nicht, aber seine Verzierungen sind unübertroffen. Finden Sie mir eine Aufnahme, in der Sie wunderbarer sind.
Wie gesagt, Ihr Wunschprogramm. Ihr nächster Wunsch ist eine Komposition von Lowell Liebermann, ein amerikanischer Komponist.
Sie noch haben, lebend?
Noch lebend.
Sehr wichtig.
1961 erst geboren, also so alt ist er noch gar nicht. Er hat Filmmusik geschrieben. Und ich meine, wenn man die neue Musik heute hört, da gibt es ja die Musik, wie Sie gesagt haben, die eben harmonisch nachvollziehbar ist und melodisch von uns. Die ist aber oft die Filmmusik. Ist das so die Richtung, die Ihnen auch gefällt?
Es gibt mit Sicherheit also Filmmusik, von der ich sehr angetan bin. Ich höre auch, muss ich zugeben, sehr gerne Soundtracks von Filmen an.
Gucken Sie auch die Filme dazu an?
Nein, eigentlich nicht.
Das ist ein Satz aus Gargoyles und das ist eigentlich so ein Walt Disney-Film.
Tatsächlich. Diese Klaviersuite, die viersätzige, hat nichts mit diesem Film zu tun, soweit ich...
Doch, ich glaube, das hat mit dem Film zu tun. Irgendwelche mittelalterlichen Wasserspeier, genau, die nach 1000 Jahren...
Genau, das ist die Problematik, genau. Das.
...in New York dann irgendwie aktiv werden.
Wie kann man diese Wasserspeier irgendwie beschreiben? Wie kann man Tonmalerei damit betreiben? Ich muss dazu auch sagen, also aus dem Genre der klassischen Musik kommen, der akademischen Musik, der ernsten Musik kommt, werden ja viele Köpfe über die Filmmusik schimpfen. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr kritisch. Also die meisten Soundtracks, über 90%, bekommen von mir einen dicken roten Stempel und versinken dann im Hintergrund meines so verurteilenden Gedächtnisses.
90%, das heißt, Sie müssen aber eine Menge hören. Sind Sie dann viel in YouTube unterwegs?
Ja, ich habe ein Musikstreaming-Portal abonniert und da ziehe ich mir regelmäßig Musik rein. Und
also es wird nicht nur geübt, sondern es wird kräftig Musik gehört oder komponiert.
Eigentlich auch, ja. Mhm. Geschrieben wird auch. Mhm. Nein, um Himmels Willen, es wird nicht nur geübt.
Warum haben Sie diese Musik ausgesucht?
Weil sie für mich, ja, wie soll ich sagen, ein Sinnbild auch dessen ist, was für ästhetisch wertvolle und auch zugleich beim ersten Hören nachvollziehbare, ernste Musik heutzutage geschrieben wird. Denn ich habe oft, wenn ich in zeitgenössische Konzerte gehe, das Problem... Ich komme raus und das Problem ist nicht einmal, dass es mir vielleicht nicht gefallen hat, aber das Problem ist, dass ich mir nichts merken kann.
Also
ich habe keine
Melodie
Harmonie.
Eine Melodie wäre schön mitzunehmen, eine Harmonie, eine
beispielsweise,
Idee.
Ich kann mir, wenn es gut läuft, kann ich mir einen Effekt merken und seine Farbe. Aber manchmal ist mir nicht einmal das irgendwie so vom Schicksal zugeteilt und dann denke ich, gut, also was habe ich mitgenommen? Und ich kann es leider an einer Hand abzählen. Und das finde ich schade, denn das ist auch meine Devise. Ich möchte Musik schreiben, von der man etwas mitnimmt, von der man sich Details merken kann.
Wir hören einen Satz, den dritten haben Sie sich ausgesucht, ein Allegro Moderato aus der Klaviersuite Gargoyles. Das war der dritte Satz aus der Klaviersuite Gargoyles von Lowell Liebermann. Sehr impressionistisch.
Ja, durchaus. Also es ist ja tonale Musik, sie wird tonal wahrgenommen. Und trotzdem hat es für mich jetzt persönlich nichts irgendwie Antiquiertes. Es ist nicht irgendwie Retro, er versucht nicht einen auf Old Style zu machen. Es ist sehr authentisch. Wir nehmen es jetzt nicht wahr als Musik, die irgendwie zu Zeiten von Ravel oder so hätte geschrieben werden können. Es ist schmerzfrei und es ist spannend.
So haben Sie solche Musik auch gespielt?
Ich habe ein wenig aus den Gargoyles tatsächlich gespielt, ja, von Liebermann.
Ansonsten werden Sie ja doch im Augenblick als Pianist in dem Alter, Sie haben diverse Konzerte zu spielen, damit beschäftigt sein, das große Repertoire weiter zu erarbeiten. Wenn man Sie jetzt nachts um zwei weckt, was können Sie dann spielen? Ohne Vorbereitung. Die Chopin-Tüten, die Opus 25?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn ich sie gerade übe und ihn nachmittags um 5 spielen kann, dann geht das auch nachts um 3. Ja.
Was hätten Sie an Konzerten drauf?
Jetzt gerade. Mozart S-Dur 271, Beethoven 4. Klavierkonzert, Chopin 2. F-Moll. Wenn Sie mir eine Pistole vor die Stirn halten, dann auch Tschaikowski 1.
Nee, das wollen wir ja nicht.
Ach so, wollen Sie nicht? Wie schön.
Und so an diesen großen Brocken, also sowas wie Wandererfantasie oder so, ist sowieso präsent.
Im Moment noch, ja. Das versickert dann natürlich immer und das hängt auch davon ab, wie viel neues Repertoire ich mir reinziehe. Das ist dann ständig, das ist wie eine Wasserwaage praktisch. Und die Blase ist nur dann in der Mitte, wenn ich Balance halte zwischen dem, wie viel ich versickern lasse, dadurch, wie viel ich Neues mir aneigne an Repertoire. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Phase habe, wo ich irgendwie 4 oder 5 große Werke auf einmal zeitgleich einstudiere, dann erodieren natürlich die Werke, die ich noch in den Programmen zuvor hatte, viel schneller.
Ist es so, dass Sie 4 oder 5 Brocken dann gleichzeitig einstudieren?
Passiert bisweilen, ja.
Also Sie haben ja doch einiges vor.
Jetzt gerade
Bilder
bin ich so
einer Ausstellung.
Jetzt bin ich gerade tatsächlich seit einigen Wochen in so einer Phase. Ich habe jetzt 2 der genannten Klavierkonzerte einstudiert und Bilder einer Ausstellung arbeite ich gerade. Jetzt ist auch noch, bin ich in der unschönen Situation, meine eigene Klaviersonate, die ich fertig auf Papier stehen habe, üben zu müssen.
Okay, und?
Ich stelle mich nicht so problematisch an mit dem Üben eigener Sachen, aber es ist ein merkwürdiges Gefühl manchmal, weil es ist aus mir rausgekommen und dann merke ich auf einmal, wenn es auf dem Papier steht, dann hat es sich von mir losgelöst, dann geht es seinen eigenen Weg, dieser Papierstapel.
Was ist das für eine Sonate? Hat die Namen?
Sie hat den Namen Leviathan.
Oh, das ist der böse Geist, der kommt in Psalm 104 vor.
Ja,
der Geist der Zerstörung.
Genau, und er kommt in Haydns Schöpfung vor, in dem Terzett, in den Wundern des 4. Tags.
Und ist es mehrsätzige Zerstörung oder ist da auch eine Gegenkraft?
Nein, es ist zweisätzig. Ja, vielleicht habe ich formal doch einiges von den späten Beethoven-Sonaten mitgenommen, muss ich sagen. Ansonsten, ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Es gibt schon Gegenpole auf jeden Fall. Es ist das ein oder andere Zitat auch eingewoben. Aber sonst in Friedrichshafen Mitte Januar wäre die dann zu hören, das erste Mal.
Wie kommen wir von Leviathan, von dem bösen Geist, jetzt zu Henry Purcell? Sie haben sich gewünscht, Now Winter Comes Slowly, was die meisten in diesem Land wahrscheinlich von Sting kennen. Aber da gibt es tatsächlich eine originale Version aus Fairy Queen. Was fasziniert Sie jetzt an dieser Art von Musik?
Wie fortschrittlich sie war, zum einen. Also ich habe zum Beispiel neulich im Rahmen, also studienbedingt, bin ich über eine Sache gestolpert. Und zwar ein Madrigal von Carlo Gesualdo aus dem 6. Madrigalbuch von 1611 über Moro lasso al mio duolo. Und ich weiß nicht, das ist verstörend, das ist wirklich haaresträubend. Also 1611, ich habe mir vorgestellt, das sind über 400 Jahre. Und was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wie viel weniger man gewagt hat in der Zwischenzeit. Also das ist wirklich eine Gratwanderung und wirklich, es ist revolutionär. Ich glaube, so etwas muss damals, wenn man es gehört hat, so ein fünfstimmiges Madrigal, das natürlich noch tonal gebunden ist, aber mit einer neuen Tonsatzregel, in der praktisch jede Harmonie frei nach jeder einsetzen kann, sofern sie halt keine unangenehmen Satzfehler entstehen lässt.
Ist für uns ja immer noch verstörend, also wie die Harmonien dort rutschen.
Ja, eben, was Sie sagen, es ist unglaublich. Ich kann mir vorstellen, so muss irgendwie der vierte blutrünstige Gesang aus der Ilias in einer antiken Leserunde eingeschlagen haben. Oder wenn man vor Jahrzehnten ins Kinotheater gegangen ist und sich irgendwie Space Odyssey angesehen hat. Das müssen unglaubliche, entkräftende, atemraubende Momente gewesen sein.
Da ist ja vergleichsweise Purcell harmlos gegen.
Wobei, es gibt viele Arien über Lamentobässe von Bach zum Beispiel, vor denen ich natürlich den Hut ziehe, aber die jetzt nicht so erschüttern, die nicht so ins Mark stechen wie diese Bassarie.
Wir hören David Wilson Johnson und die London Classical Players unter der Leitung von Roger Norrington. Now Winter Comes Slowly, es gab es also vor Sting, und zwar von Henry Purcell, komponiert für Fairy Queen. David Wilson Johnson sang es hier, begleitet von den London Classical Players unter Roger Norrington. Sie hören SWR 2, Treffpunkt Klassik Extra, und Gast im Studio ist Robert Neumann, unser SWR 2 New Talent. Ist doch wunderbar, wenn man heute so diese gesamte Musikgeschichte zur Verfügung hat.
Ja, sicher. Also man bedient sich ja auch häufig den Einflüssen. Ja, man geht nicht jungfräulich an Schreibarbeit ran. Man ist vorbestraft, musikhistorisch sozusagen. Gerade wenn ich schreibe, ich habe natürlich ein europäisches Ohr sozusagen. Das ist jetzt ganz ohne Wertung.
Hat es auch ein bisschen damit zu tun, wir haben es vorher schon gehört, wie Sie Sokolov sagen oder so, das kann ich gar nicht, das klingt wahnsinnig russisch.
Sokolov.
Ihr Vater kommt aus Moldawien, also Sie sind russisch und auch griechisch aufgewachsen. Mhm. Ihre Mutter hat griechische Wurzeln, dass Sie sich natürlich auch regional weiträumig verbunden fühlen.
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Bürger einer Nation.
Wobei Robert Neumann ist so ein richtig schöner deutscher Name.
Ja, natürlich. Also ich kann nur sagen, ich habe Glück, dass ich in Mitteleuropa geboren bin, dass ich hier aufgewachsen bin, natürlich. Das könnte ich nicht von jedem Weltteil sagen, mit Sicherheit. Ich könnte es nicht von den Lebensstandards her von jedem Ort sagen, nicht von den Regimes her, natürlich.
Sie haben vorher gesagt, Sie haben so ein Streaming-Portal,
genau, da kann ich sämtliche Einspielungen aller Zeiten.
Genau. Hören Sie sich da auch so ein bisschen wahllos durch dann? Immer mal wieder gucken, was es so gibt?
Also Neuerscheinungen immer wieder auch aus der, ja, aus der Vokalmusik, das schaue ich mir aus der Klaviermusik natürlich. Neuerscheinungen, da höre ich immer wieder mal rein. Also so praktisch im Schnupperverfahren, so eine CD von 80 Minuten, dann in 10 Minuten, dass man einen Eindruck hat. Aber dann, ja, ich bin auch im Kurs immer, wenn irgendwas Neues erschienen ist, dann hat man wenigstens mal ein paar Klänge daraus wahrgenommen. Das ist schon ganz gut.
Haken Sie dann auch mitunter fest, also so wie man auch bei einem Schriftsteller festhakt, dass man sagt, oh, der gefällt mir richtig gut, da will ich jetzt alles lesen. Wir hatten Liebermann.
Dann, es gibt dann manche Tracks, die ich wirklich mehrmals, die ich dann zum Teil dutzende Male und auch nicht nur einen Tag lang anhöre. Ja, ja.
So ein bisschen als Schleife auch.
Ja, ich habe die Schleife nicht eingestellt, aber ja, es gibt's wirklich.
Ihr nächster Wunsch ist der erste Satz aus dem Klavierkonzert von Georg Ligeti. Haben Sie das auch zufällig entdeckt?
Nein, das ist ja kein unbekanntes Werk sozusagen.
Es ist ja, das kommt immer darauf an, was ist unbekannt. Irgendwann muss man sich mal durch alles durchhören.
Natürlich,
und
ja,
Sie
aber Ligeti
so lange.
Man kennt ja Ligeti als Orchester und auch als, wenn instrumental, dann als Klavierkomponisten, gerade mit der Ricercata und den drei Bänden Klavieretüden.
Haben Sie auch gespielt, Klavieretüden?
Ausgewählt. Es ist mühselig, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Was ist es für eine Liebe zu dem Klavierkonzert? Würden Sie das gerne spielen?
Schon, ja. Es gibt zwar Prioritäten natürlich, zum Beispiel auf dem zweiten oder dritten Rachmaninow oder auf dem dritten, fünften Beethoven und auf dem zweiten, auf dem zweiten Prokofjew-Konzert. Es gibt Prioritäten, aber Ligeti-Klavierkonzert reizt mich auf jeden Fall sehr. Ja.
Was finden Sie jetzt mit Ihrem Komponistenohr daran auch das Spannende?
Das Spannende ist, dass er so unverwechselbar ist. Und das haben mittlerweile nicht mehr so viele. Wenn ich das Radio einschalte, verstehen Sie?
Wenn Sie ein paar Takte Ligeti hören, dann wissen Sie, das ist Ligeti.
Ganz genau. Ich schalte das Radio ein, ich höre, es ist Bach. Ich schalte das Radio ein, ich höre, es ist Mozart. Ich schalte das Radio ein... Ich höre, es ist Schumann.
Ja, Bruckner, ja? Brahms, das geht bei vielen.
Ja.
Bei Ligeti geht es für Sie auch?
Mit Sicherheit. Ich schalte auch das Radio ein und höre, es ist Debussy. Und ich schalte das Radio ein und höre, es ist Ligeti. Und diese determinierte Sprachfindung, ohne irgendwie seine Mittel einzugrenzen, das finde ich das Faszinierende. Es gibt natürlich auch Komponisten jetzt noch in der zeitgenössischen Szene, die sich jetzt dadurch erkennbar machen, dass sie Minuten, Stunden lang da irgendwie A-Moll- und E-Dur-Akkorde aneinander reihen. Ja. Aber dann hat er die Erkennbarkeit mit einer, ja,
tiefreichen erkennt man
Kastration
auch, oder
bezahlt. Ja, das würde ich, das ist vielleicht etwas radikal, wenn ich es so formuliere, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. Und Ligeti hat diesen Preis nicht gezahlt. Kompositorisch würde ich sagen, es ist für mich eine sehr leuchtende Figur.
Wir hören jetzt diesen ersten Satz. Pierre-Laurent Aimard spielt ihn. Das war der erste Satz aus dem Klavierkonzert von Georg Ligeti mit Pierre-Laurent Aimard und dem Asco-Ensemble unter Reinbert de Löwe, im Übrigen auch ein Pianist.
Ja.
Während wir das gehört haben, gab es so ein paar Stellen, da hätten wir Kreuze dran machen können. Das waren Ihre Lieblingsstellen, wo die Posaunen schräg dagegen gespielt haben. Was ist dann das, was Sie da so dran fasziniert? Gucken Sie eine Partitur an?
Ja, sicher, mit Sicherheit. Also ich habe gerade die ersten beiden Sätze habe ich auch mal kurze Zeit lang wirklich eingehend unter die Lupe genommen. Sie meinten gerade dieses eine, diese Neuntonreihe in der Posaune. Ja, ja, ja. Er hat ja tatsächlich diese Neuntonreihe, die er immer wieder versetzt. Und die arbeitet ja mit vereinzelten Naturtönen, die dann für das, ja, temperiert gestimmte Ohr heutzutage ein bisschen falsch klingen, weil die Naturtöne halt minimal von den temperiert gestimmten, äquivalenten Tönen abweichen, was eine sehr lustige Farbe zum Teil ergibt. Das ist ein sehr charaktervolles Stück, dieser erste Satz.
Sie haben schon gesagt, Sie komponieren ja, wenn, für Klavier oder Kammermusik
so
mit Klavier.
Nein, nicht nur.
Haben Sie sich an Orchesterstücke schon rangemacht?
Ja, ich hatte jetzt nie konkret so dezidierten Instrumentationsunterricht. Aber ich probiere auch an größeren Besetzungen rum, auch an größeren Besetzungen mit Vokalpartien und so. Immer wieder mal, so im stillen Kämmerlein. Wissen Sie, auf gut brennbarem Papier, dass man im Zweifelsfall, genau.
Haben Sie keine Zentralheizung? Doch. Oder wo verheizen Sie das dann? Wenn Sie jetzt so erzählen über die Posaunentöne, Naturtöne, da muss man sich ja schon ein bisschen auch in der Instrumentenkunde auskennen. Haben Sie da Unterricht in Freiburg an der Musikhochschule?
In Instrumentation?
Ja.
Es wird angeboten. Ich habe dieses Angebot bisher nicht wahrgenommen. Nein, also ich weiß im Groben, was jetzt im Rahmen der Macht eines Horns oder einer Flöte oder so liegt. Gut, ab und zu schlage ich dann mal einen Ambitus oder so von einer Tenorposaune oder so mal nach. Das passiert. Mhm. Aber sonst...
Gibt es irgendwas in der Schublade für Orchester, was Sie komponiert haben?
Nichts Fertiges, was ich irgendwie auch akzeptiert habe. Also es gibt längere Sachen tatsächlich, ja, aber es ist nichts, was ich jetzt so akzeptiere und was man unter die Menschen lassen könnte, wirklich.
Als Fingerübung.
Ganz ehrlich.
Wir kehren nochmal zurück in die Barockzeit und zu Ihnen als Interpreten. Auf dem Programm steht der erste Satz aus dem D-Moll-Klavierkonzert Bachwerkverzeichnis 1052. Das haben Sie mit dem Ensemble Esperanza gespielt und Mitgliedern der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein. Das D-Moll-Klavierkonzert ist natürlich schön auf dem Klavier, kommt aber auch aus einer anderen Zeit. Ja. Kann man das so richtig übertragen? Ist das so ein Herzstück von Ihnen gewesen?
Zu der Zeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich alles vorbehaltlos jetzt so akzeptieren könnte, was ich damals gemacht habe. Es ist zwar nicht so lange her, aber trotzdem, ich habe damals befand ich mich in einem, sagen wir mal, strengen, etwas korsettierten Bachbild.
Hat sich das geändert?
Es hat sich davor schon geändert und danach noch ein paar Mal. Ich bin auf jeden Fall sehr vorsichtig, zum Beispiel mit Pedalgebrauch. Sonst mit der Agogik bin ich nicht mehr so vorsichtig bei Bach, weil es einfach, es gibt gerade bei der Solomusik, also in den Variationswerken, in den Partiten und Suiten, ist das ja, es hat auch eine fantasierende Basis, also man ist agogisch definitiv freier. Aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall habe ich mich sehr eingehend mit dem Konzert beschäftigt und vermutlich war das auch eine Fassung, mit der ich mich damals identifizieren konnte. Ich bin gespannt.
Das waren Sie, Robert Neumann, unser heutiger Gast in SWR 2 Treffpunkt Klassik Extra, mit dem ersten Satz des Klavierkonzertes D-Moll, Bachwerkverzeichnis 1052 von Johann Sebastian Bach und dem Ensemble Esperanza, das geleitet wurde von Shushan Siranossian. Diese Kadenz, die wir da gehört haben, was war das?
Diese Kadenz verdeutlicht vielleicht ein bisschen meine Herangehensweise an sowas. Also ich denke, wir können in Kadenzen kommentieren, was für Standpunkte wir zu der Musik haben. Und diese Kommentare können wir auch durch sozusagen ein Fernglas das 100, 200, 300, 1000 Jahre meinetwegen zurückblickt. Also ich behandle solche Kadenzen in der Regel mit Blick darauf, was alles in der Zwischenzeit schon passiert ist. Auch bei Kadenzen zu Haydn oder Mozart.
Macht Spaß?
Ach, und wie?
Wie lange sitzen Sie da dran? Wie lange basteln Sie an so einer Kadenz?
Verschieden, die läuft ja immer durch verschiedene Phasen. Also ich bastel mir Prototypen zusammen, eigentlich direkt beim Blattspiel schon. Und dann verwerfe ich zum Teil komplette Fassungen, dann nächste Woche steht wieder eine andere. Und das war nur ein vorübergehendes Produkt. Also Kadenzen sind wirklich Kommentare, die von der Tagesform abhängig sind.
Bach ist ja so der Komponist, mit dem man als Pianist morgens wach werden kann. Ist das bei Ihnen auch so?
Wie meinen Sie
dass
das?
Dass es morgens erstmal eine Bachfuge gibt, dass man diese Klarheit und Reinheit
genießt. Bei mir gibt es morgens keine Bachfugen, aber ich verstehe Sie auf jeden Fall.
Was gibt es bei Ihnen, wenn Sie sich ans Klavier setzen, als allererstes?
Es gibt da keine Regelmäßigkeit. Also ich spiele mich auf jeden Fall nicht ein, das kann ich sagen. Und erst recht nicht irgendwie mit Arpeggien oder Tonleitern. Ich beginne zu üben, eben was habe ich gestern nicht ausreichend geübt, wo stehe ich unter größerer zeitlicher Nötigung, was habe ich irgendwie in einer Woche zu spielen, das changiere ich alles so, dass es dann in einen praktisch Übeplan, der an mich angepasst ist, irgendwie sich einfügen lässt.
Und wachen Sie manchmal morgens auf und haben irgendwas im Kopf und das müssen Sie jetzt spielen?
Bisweilen wache ich auf und habe etwas im Kopf, was ich direkt aufschreiben muss.
Ja. Und das tun Sie dann?
Das tue ich, ja.
Wie komponieren Sie denn? Schreiben Sie mit Bleistift und
Notenpapier,
so wie man das früher
gemacht hat? Ich schreibe mit einem klassischen Bleistift auf normalem Papier.
Und Radiergummi. Ein Wunsch, den Sie mitgebracht haben, ist eine der Kurfürstensonaten von Ludwig van Beethoven. Die hat er als 12-, 13-Jährige geschrieben. Sie haben die wahrscheinlich auch gespielt. Was fasziniert Sie daran?
Mich fasziniert daran einfach, dass sie kaum gespielt werden, und zwar zu Unrecht. Es ist völlig verkannt, diese Jugendwerke von ihm, weil man spricht halt immer und in den Musikbüchern man liest, ja, es gab Wunderkinder, so Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns. Aber niemand spricht von Beethoven als Wunderkind. Und was war er, wenn nicht das?
Also er gehört das, schon viel Beethoven mehr dazu. Was Beethoven hier mit 12, 13 geschrieben hat, ist ja auch ganz schön modern. Also
das ist spektakulär. Das ist erstens, was die Form betrifft von diesem ersten Satz der zweiten Kurfürstensonate in F-Moll. Es gibt ja auch einen lustigen Brief von seinem Vater an den Kurfürsten, in dem er eben im Namen des Sohnes diese drei Sonaten ihm zueignet. Und indem er auch seinen Sohn ein bisschen jünger macht und sagt, er hätte das schon mit 11 Jahren geschrieben.
Deswegen wusste man ja lange nicht, wie alt Beethoven wirklich ist, weil der Vater da ein bisschen getrickst hat.
Der Vater hat getrickst, aber man wusste schon, wie alt Beethoven ist, aber man wusste nicht, in welchem Alter er die geschrieben hat tatsächlich. Genau. Und dann musste irgendwie am Papier musste dann identifiziert werden, wann das Papier produziert wurde. Mhm. Und dann war klar, dass es erst produziert werden konnte, als Beethoven 12 war.
Ist auch ganz lustig. Ob 11 oder 12.
Ja, auf jeden Fall. Es ist meisterhaft. Ich meine, wenn ich mir überlege, auf welchem mentalen Stand irgendwie mein Gehirn mit 12 Jahren war. Es hat mich umgehauen beim ersten Mal. Und zwar nicht nur diese, auch die erste Sonate, die S-Dur, ist meiner Meinung nach völlig spektakulär. Und stellt auch zum Beispiel jetzt im direkten Vergleich, sie stellt sowas, was zum Beispiel Mendelssohn mit 15 Jahren geschrieben hat, sowas wie das Mendelssohn-Doppelkonzert für Violine und Klavier, stellt sie absolut in den Schatten, was einfach die Charakterdarstellung und die Stärke betrifft von so einem Einfall. Natürlich, diese Form ist sehr, sehr klein. Sie ist klein und kurz gefasst, aber ich spüre irgendwie schon diesen Zug von dem Beethoven, den wir kennen und den wir gewohnt sind zu hören.
Sie haben gesagt, es wird nicht so oft gespielt, es gibt trotzdem ein paar Aufnahmen und alles, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, haben Sie gesagt, ich hätte gerne eine andere Aufnahme. Und Sie sind da auch sehr eigen in dem, was Sie an Aufnahmen haben oder favorisieren.
Ja, also
und haben sich jetzt entschieden für Ronald Brautigam, nun gerade für einen Hammerflügel, also für jemand, der auch da mit einem anderen Klang experimentiert.
Also die Gilles-Aufnahme zum Beispiel, Gilles ist ja ein Pianist, vor dem ich ohne weiteres in die Knie ginge, wenn ich ihm auf der Straße begegnete, wirklich aufrichtig. Aber die Gilles-Aufnahme, ja, sie ist irgendwie, was das Tempo betrifft, steht sie einfach in keiner europäischen Tradition. Da wurde dieses, einfach die verwendeten italienischen Tempobezeichnungen sind sowas von verzerrt. Die Sonate, ich habe auf die
ist eigentlich nicht wirklich ein Larghetto Maestoso, oder?
Ja, es ist also sowieso, weil es steht ja alla breve am Anfang des Larghetto Maestoso. Drum, Papa. Und wenn man dann 3, 4, 1 und 2, dann, also langsamer verträgt es kaum. Mhm. Und da war ich halt bei Giles sehr, sehr skeptisch. Genauso das Allegro Molto, das wurde auch irgendwie...
Und wie geht's hier mit dem Klang des Hammerflügels?
Was soll ich sagen? Also ich muss zugunsten Brautigams wirklich einräumen, dass er was die Qualität betrifft, wirklich ein sehr souveräner Hammerklavierspieler ist.
Sie wollten noch was zu dem Beethoven sagen?
Ja, ich bin natürlich nicht ganz einverstanden. Er spielt alle Pralltriller von oben und alle Verzierungen vor den Schlag. Und dieses Zeug ist doch einige Jahre vor 1800 noch entstanden. Logisch, wenn er 12 Jahre alt war. Ja, ich gehe so Pi mal Daumen davon aus, die Appoggiaturen kann man sozusagen zu einer Grace Note machen, ab ungefähr 1800 und sie dann vor den Schlag spielen. Aber davor bin ich damit immer etwas vorsichtig. Vielleicht hat Brautigam das... Ja, schon vor vielen Jahren, als diese Aufnahme entstanden ist, noch anders gesehen, da möchte ich jetzt gar nicht...
Ich kann da nicht gegenhalten, er kann da nichts zu sagen.
Auf Konfrontation gehen.
Ich habe den Beitrag Kunst mit Ihnen auch gesehen und da zogen Sie ein Platonbuch raus, aber in dem Regal dahinter stand von Matheson, der vollkommene Kapellmeister,
ja, so ist das.
Der das verrät, was im 18. Jahrhundert einen vollkommenen Kapellmeister ausgemacht hat, und zwar von der Formlehre über Instrumentation, aber bis natürlich vor allen Dingen diese aufführungspraktischen Dinge. Da schauen Sie rein?
Da schaue ich bisweilen rein. Das hat mir meine Professorin Elsa Collodin mal im Vorübergehen mitgegeben.
Ist auch lustig zu lesen, ja, lustige Geschichten auch drin.
Also zum Teil, ja, bösartig. Zum Teil sind die ganz amüsant. Ja, bösartig.
Ein bisschen.
Nee. Also es ist, was bösartiger ist, ist auf jeden Fall die Argumentation, warum im Jahr der Johannespassion das in der falschen Kirche, warum er das dann nicht in der Nikolaikirche aufgeführt haben wollte, sondern in der Thomaskirche, und was für plumpe Argumente er dann dafür gefunden hat. Das ist lustiger auf jeden Fall und bissiger.
Also Sticheleien sind schon
ein bisschen. Das sind so Sticheleien, ja. Oder diese Story mit denen, wo Bach von seinem Vetter dieses Weinfass geschenkt bekommen hat, wo bis es bei ihm zu Hause angekommen ist, die Hälfte ausgelaufen war und er dafür so viel Steuern zahlen muss, dass er billiger rumgekommen wäre, wenn er es sich einfach vor Ort gekauft hätte. Und dann seinem Vetter geschrieben hat, bitte verzichte in Zukunft auf solch teure Geschenke. Natürlich, bei Matheson, es ist ein Zeitzeugnis wie wenige andere. Es zeigt einfach, der allgemeine Musiker, wurde er jetzt zum Sänger ausgebildet, zum Instrumentalisten? Wenn zum Instrumentalisten, dann natürlich auch nicht nur auf einem Instrument. Er musste analysieren können, er war ein Musikus, er musste Generalbass spielen können, und natürlich jeder anständige Musiker musste auch eine Form der Komposition, praktisch sozusagen elementaren Komposition, beherrschen. Mangelhafter Tonsatz war man durchs Netz durchgefallen und von heutigen Instrumentalisten erwartet man ja wirklich oft nicht mehr, als dass sie ihre Töne lesen können und spielen.
Ja, die Trennung zwischen Instrumentalist und Komponist, die war natürlich noch nicht da, aber die
Tonsprache
war auch wesentlich begrenzter damals.
Auf jeden Fall, aber schauen Sie mal, bis vor 100 Jahren irgendwie so Menschen wie Busoni noch waren Pädagogen, waren Komponisten und waren spielende Pianisten. Sie haben gespielt, sie haben dirigiert, sie waren in ihrem Fach Universalgelehrte praktisch.
Wir kommen zu Ihrem nächsten Wunsch.
Ja.
Von Dario Marianelli, Elegy for Dunkirk. Was ist das? Wieder ein Soundtrack.
Das ist aus einem Soundtrack, und zwar dem Soundtrack zu Atonement, dem Film Abbitte von 2007. Eine Verfilmung von Ian McEwans gleichnamigem Roman ist. Zum einen eine sehr berührende Geschichte. Auch kein typischer Marianelli sozusagen. Er verzichtet in diesem einen Track komplett auf Klavier. Denn seine Soundtracks sind oft sehr klavierlastig, neoromantisch und ja, eigentlich oft einfach zu spielen, wirklich, die ganz einfach auch aufgeteilt sind. Simple Begleitstruktur in der linken Hand, schöne Melodie rechts. Aber die auch dann ihren Reiz und ihren Erkennfaktor eben haben, von dem ich vorhin sprach, den es in der Filmmusik natürlich auch sehr stark gibt. Also manche Filmkomponisten erkennt man aufs erste Hören, bei manchen rätselt man länger rum. Und zum anderen habe ich Elegy for Dunkirk ausgewählt, weil, ja, es ist zugleich eben ein Denkmal für das, was in Dünkirchen geschehen ist, ja.
Ist es eine von Ihnen gewollte politische Auswahl jetzt auch
nicht
gewesen?
Nicht politisch, aber historisch und irgendwie friedfertig.
Ein wunderbares Cello-Solo bei dieser Elegy for Dunkirk von Dario Marinelli. Was war denn das für ein Chorsatz, der da drüber lag?
Ja, ich finde, es wurde interessant gespielt mit der Tontechnik, wie dieser langsamen Fade-In und dann Fade-Out hatte dieser Chorsatz. Ja, das Libretto dazu ist dieses Gedicht O Sabbath Rest of Galilee, das auch Charles Ives für Sopran und Klavier vertont hat. Ich finde, sehr passend gewählt.
Haben Sie das Wort erkannt?
Ich habe es gelesen und als ich über das Gedicht gestolpert bin, was ich neulich im Konzert auch dieses Ives-Lied gehört habe, dann dachte ich, Moment, das kenne ich. Und dann ist mir das Licht aufgegangen, dass Marianelli den gleichen Text verwendet. Sehr passend finde ich auch, also dieses praktisch, das Stoßgebet der Soldaten, die dort festhängen auf diesem Fleckchen Erde. Es ist, würde ich so stehen lassen.
Sie sagten, als ich neulich im Konzert dieses Ives-Lied gehört habe, gehen Sie öfter in Konzerte?
Ja, auch in die verschiedensten.
Und als Pianist hat man ja nun die Möglichkeit, alle anderen Instrumentalisten inklusive Sänger zu begleiten. Machen Sie auch Kammermusik?
Ja, sehr gern. Also ich versuche auch jedes Jahr irgendwie Kammermusik in meinen Programmen unterzubringen und versuche immer, dass es nicht zu kurz kommt, weil Kammermusik ihren ganz eigenen Reiz hat, den man natürlich nie erleben kann, wenn man immer nur alleine auf der Bühne steht und wenn der nächste Mensch halt 4 Meter rechts neben mir sitzt.
Sie haben sich jetzt auch ein Lied ausgesucht von Nikolai Medtner, ein Puschkin-Gedicht, Winterabend.
Ja, Zimni Večer.
Medtner-Lieder, sind die Ihnen vertraut? Wie sind die denn? Wie
sind sie mir nicht sehr vertraut und sie sind auch nicht gang und gäbe. Im Westen werden sie halt wenig gespielt, man kennt sie kaum.
Sind Sie Puschkin-Fan?
Weil, oh ja, Puschkin, immer gern. Ja, also Puschkin ist für mich einfach, das ist das Pendant zu Goethe.
Immer wenn Sie wieder. Puschkin lesen, lesen Sie denn dann Russisch oder Deutsch?
Russisch. Auf jeden Fall auf Russisch. Es gibt natürlich immer wieder so antiquierten oder speziellen Wortschatz, wo ich dann nicht ganz vertraut mit bin, aber auf Russisch entschieden. Pushkin. Ich habe jetzt neulich auch experimentell mit Pushkin-Texten gearbeitet, mit einer Improvisation eines, ja, wie soll ich sagen, eines Schauspiels, eines Improvisators im Versmaß aus einem seiner späten Fragmente aus den Ägyptischen Nächten, was auch sehr spannende Texte enthält.
Die Texte wurden gelesen und Sie haben dazu improvisiert?
Nein, das ist ein Gedicht, das von ihm aufgeschrieben ist, aber im Sujet eben von einem improvisierenden Schauspieler handelt, der eben diese Handlungen befähigt ist, im Versmaß improvisiert rüberzubringen. Es ist, ja, die Tradition ist übrigens genauso wie die Klavierimprovisation aus der Mode gekommen, es ist auch die Theaterimprovisation völlig aus der Mode gekommen.
Ja, Impro-Theater gibt es natürlich schon.
Ja, aber im Versmaß, diese Kunst ist völlig... Das hat jetzt wenig mit dem Lied zu tun. Ja, ich bin ein großer Pushkin-Fan auf jeden Fall. Und auf dieses Lied hat mich hier der Stuttgarter Komponist Axel Rohrf aufmerksam gemacht. Auf mehrere Lieder von Mettner. Und ich war auch sofort in heller Begeisterung von diesem Simni Vecher auf Russisch, den Winterabend.
Hier sind wir im kalten Russland. Es tobt der Schneesturm und man kämpft mit Melancholie und Schwermut. Wassily Sawenko hat diesen Winterabend von Nikolai Mettner gesungen. Boris Berezovsky spielte Klavier. Sie haben ja doch auch eine russische Seele, auch in dem, was Sie spielen. Also es kommt für mich irgendwie so rüber. Haben jetzt immer in Deutschland studiert. Haben Sie denn Lust, noch mal eine Runde in Russland zu studieren? Ist das so ein Traum?
Ich habe das jetzt nicht geplant. Nein, es ist auch kein, es ist jetzt nicht so ein fester Traum, auf den ich mich... Ja, das Problem ist, wissen Sie, ich habe Moskau nicht besonders gern.
Aber es gibt ja auch Petersburg zum Beispiel.
Es gibt Petersburg. Petersburg ist wunderbar.
Und da
muss es sein.
Ich war nie
dort. Ja, das ist natürlich schade. Also auf die Frage erstmal nein, jetzt in nächster Zukunft habe ich nichts derartiges geplant.
Robert Neumann, Sie haben sich zum Abschluss unserer SWR2-Treffpunkt-Klassik-Extra jetzt noch in das Opernfach begeben. Allerdings eher ein bisschen satirisch. Georg Kreisler, Opernboogie. Sind Sie Opernfan?
Ja, also einige Opern schätze ich über alle Maßen. Ja, und weil ich ein Opernfan bin, dachte ich eben, ja, meine Lieblingsoper, die spielen wir jetzt zum Schluss der Sendung nochmal in voller Länge ab, sozusagen. Für mich ist Georg Kreisler ein Genie, der einfach nicht den Erfolg hatte, den er verdient hätte, weil er ein Rebell war und weil er seine Klappe nicht halten konnte.
Aber das war doch sein Beruf, seine Klappe nicht halten zu können.
Ja, es war sein Image, natürlich. Und er ist dem voll und ganz gerecht geworden. Er ist ein Mann, den ich wirklich sehr schätze und der wirklich zum Teil so... Das war ein Giftswerk, muss auch ein unangenehmer Typ gewesen sein. Und er hat so Sachen zum Teil geschrieben... giftig, bösartig, die aber den Nagel so auf den Kopf treffen. Also zum Beispiel manche der nicht-arischen Arien von ihm sind so köstlich, einfach hervorragend. Oder auch von den alten bösen Liedern. Es gibt Perlen von ihm und zwar nicht wenige. Trotzdem habe ich jetzt mich doch in Musiknähe für das Opernboogie entschieden.
Haben Sie Opern gern? Ich habe Opern schrecklich gern, aber das ist so eine Geschichte. Denn was die manchmal hineinschreiben, die Herren, in so eine Oper, das versteht unser einer ja nicht wahr? Warum in der Zauberflöte liegt Pamina den Tamino? Und warum nahm Margarete nicht den Faust einmal ins Kino? Warum sperrte Desdemona ihre Tür nicht besser zu? Und warum ließ in Verona Romeo Julia nicht in Ruhe? Warum singt die Carmen Lieder für José, den dummen Kerl? Und warum bleibt die Aida bis zum Ende ein Sklavengirl? Ja, noch viele Fragen blieben, Antworten hat keinen Sinn. Aber ich habe eine Oper geschrieben, da ist alles logisch drin. Würde Sie das interessieren, leihen Sie mir Ihr Gehör. Ich werde Sie nicht irreführen, heute Abend ist Premiere. Seht das schöne Opernhaus. Sieht es nicht fantastisch aus? Also gehen wir hinein. Ist es nicht wunderbar hier? Damen in großer Abendtoilette, Herren im Frack. Hunde werden an der Leine geführt. Der Zuschauerraum ist mit Blumen geschmückt. Werfen wir rasch einen Blick ins Programm, bevor es an...
Der Opernboogie, Bitterböse von Georg Kreisler. Sie haben ihn sich gewünscht, Robert Neumann. Ja. Wunderbar, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Unser SWR 2 New Talent.
Danke sehr.
Wird natürlich in der nächsten Zeit auch vertreten sein im Programm. Sie werden Produktionen machen, auch beim SWR und auch in Konzerten. Das nächste Mal sind Sie zu hören am 13. Januar in Friedrichshafen. Da hören wir dann Verschiedenes, was wir heute angesprochen haben, nämlich die Kurfürstensonate spielen Sie dort,
ja.
Die Bilder einer Ausstellung und dort wird man dann auch Ihre Klaviersonate zum ersten Mal hören.
So ist es, den Leviathan.
Dann wünschen wir Ihnen viel Glück, vielen Dank.
Danke, hat mich gefreut.
Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Munk und hier im Programm geht es jetzt weiter mit Geldmarkt und Meinung und aktuell mit Nachrichten.